Heute ist Mittwoch, der 29.01. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über Merz und seine Migrationspläne, über Trumps Anti-Vogue-Kurs. Dann geht's weiter in den Kongo, wo sich die Lage weiter zuspitzt. Und zuletzt, da schauen wir noch in den Nahen Osten zu einer Entscheidung, die viele Menschen gerade glücklich macht. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ihr Lieben, wir starten an diesem Mittwoch in eine ganz, ganz wichtige Zeit, denn die Plenarwoche beginnt und das ist die letzte vor der Wahl und dort soll noch ganz schön viel passieren. Merz möchte seine Migrationspläne verabschieden, manche wollen den AfD-Verbotsantrag einreichen, da ist ganz schön viel Feuer, aber eigentlich ist alles so ein bisschen wie ein Theaterstück. Warum das so ist, das schauen wir uns jetzt mal an und zwar anhand der Migrationspläne von Merz, weil wir die einmal zu Ende gedacht haben. Was wird das denn eigentlich für uns heißen, was er da alles fordert seit Aschaffenburg? Und wer stimmt da jetzt mit wem? CDU, FDP, AfD und BSW? Wir schauen uns das an. Also, Merz, der will jetzt über Grenzkontrollen, Abschiebehaft, ein Einreiseverbot im Bundestag sprechen und das alles wegen Aschaffenburg letzte Woche. Genauer gesagt wird jetzt ein Antrag zur Migration, einer zur inneren Sicherheit und ein Gesetzesentwurf, das so ein bisschen wie kalter Pudding wieder aufgewärmt, das Zustrombegrenzungsgesetz, das möchte er auch noch diese Woche einbringen. Darüber wurde in der CDU schon ganz viel diskutiert und beim letzten Mal wurde es nicht eingebracht, weil die Chancen auf Erfolg so gering waren. Vielleicht sieht das diese Woche etwas anders aus. Denn damit seine Ideen jetzt angenommen werden, braucht er eine Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten und dabei ist es ihm nach wie vor egal, ob das die AfD ist. Er meint, es ist ihm egal, wer zustimmt. Die FDP sagt auch, wir würden da mitgehen. Lindner sagt sogar,
Wir werden also jetzt heute prüfen und diskutieren, ob wir dem Antrag der Union gegebenenfalls in modifizierter Form zustimmen können. Für uns spielt keine Rolle, wer noch zustimmt. Das ist ja gegenwärtig eine Diskussion, die von SPD und Grünen aufgemacht wird. Um es klar zu sagen, die Verweigerungshaltung von Rot-Grün in der Migration zu einer echten Veränderung zu kommen und das Notwendige zu tun, das spielt der AfD ja in die Karten. Hart gesagt, Rot-Grün, die sind der Steigbügelhalter der AfD, weil ein Problem nicht gelöst wird, das drängend ist für die Bürgerinnen und Bürger.
Ja, also Steigbügelhalter Rot-Grün für die AfD. Ich finde ja eher, und das ist meine persönliche Meinung, dass er und auch die CDU gerade den Steigbügelhalter spielen. Denn nur durch CDU und FDP bekommen die AfD-Forderungen eine Bühne. Denn die AfD, die sagt ja selber, also Entschuldigung Leute, aber ihr stellt da unsere Forderungen vor. Und eigentlich sagen sie dann mit dem Umkehrschluss, danke liebe CDU und FDP für eure Unterstützung und danke für den Wahlkampf für uns, weil die Leute wählen ja eh uns das Original und nicht euch, ihr Nachmacher. Okay, das ist eine coole Ausgangslage für die Demokratie. Während sich also die CDU die Welt so malt, wie sie den Rechten gefällt, schauen wir mal, was er da so fordert. Dauerhafte Grenzkontrollen an allen Grenzen. Die Schlagbäume sollen also wieder runter. Schade, EU. Zurückweisung von Migrantinnen. Zitat, ausnahmslos alle Versuche illegaler Einreise, so steht's im Antrag, das soll verhindert werden. Für Personen, die keine gültigen Einreisedokumente besitzen, soll es demnach ein Einreiseverbot geben, und zwar unabhängig von einem Schutzgesuch, wie etwa jenem nach Asyl. EU-rechtlich immer noch schwierig bis unmöglich, denn man darf Menschen mit Schutzanspruch nicht an der Grenze abweisen. Recht auf Asyl, das ist ihm egal. Dann soll es auch noch mehr Abschiebehaft geben und auch keinen Familiennachzug mehr. Tja, und an dieser Stelle, da gibt es zwei Fragen. Bekommt die CDU dafür jetzt wirklich eine Mehrheit? Und wenn ja, was hätte das für Auswirkungen? Für diese Zweidrittelmehrheit braucht die CDU die Stimmen von AfD, BSW und FDP. Es gibt derzeit 733 Sitze im Bundestag und hätten alle Abgeordneten von CDU, CSU, das sind 196, FDP 90, BSW 10 und AfD 76, diese Anträge dann jetzt unterstützt, dann wären das 372 Stimmen und das würde reichen. Man muss dazu sagen, Merz hat in seinem Migrationsantrag auch noch was gegen die AfD reingeschrieben, um sich wahrscheinlich von ihr abzugrenzen. Dort steht jetzt drin: Die AfD nutzt Probleme, Sorgen und Ängste, die durch die massenhafte illegale Migration entstanden sind, um Fremdenfeindlichkeit zu schüren und Verschwörungstheorien in Umlauf zu bringen. Ja, aber die AfD sagt, nö, wir stimmen da trotzdem zu. Vielleicht, weil sie sich auch denken, weiß doch eh jeder, dass wir fremdenfeindlich sind und ehrlicherweise sagen wir das auch die ganze Zeit. Ja, und weil sie natürlich auch ihre eigenen Forderungen durchbekommen wollen. Also, wenn diese beiden Anträge jetzt angenommen werden, was dann? Ja, die Anträge sind nicht bindend. Sie haben einen Appellcharakter. Der Bundestag fordert damit die Bundesregierung nur auf, beim Thema Migration aktiv zu werden. Ob sie dem dann nachkommt, das ist ihre Sache. Ja, es könnte eigentlich nur ein Vorzeichen sein, was Merz eben als möglicher neuer Bundeskanzler machen will. Aber bindend ist das alles nicht. Und eigentlich hat es auch gar nicht viel zu sagen, diese Anträge. Und auch das Gesetz, das Zustrombegrenzungsgesetz, das ist unwahrscheinlich umsetzbar, dass im Bundesrat von Grüne und SPD blockiert werden würde. Geht es hier also nur um Symbole? Merz als Macher? Der Tabubruch beim Abstimmungsverhalten, das ist eine enorm viel schlimmere Sache. Aber das nimmt Merz in Kauf dafür, dass er diese Woche wieder die komplette Welle der Aufmerksamkeit bekommt. Okay, und dann jetzt einmal kurz ehrlich. Diese Forderungen, die sind ein Symbol, werden nicht umgesetzt, verstoßen in vielerlei Hinsicht gegen aktuelles Recht, sind so realitätsfern wie ein Torverbot beim Jugendfußball aufheben, obwohl es da gar keins gibt.
Ich werde den Deutschen Fußballbund bitten, in der E- und F-Jugend wieder Fußballspiele stattfinden zu lassen, wo Tore geschossen werden dürfen.
Okay, das hat er auch gefordert. Wow. Also, wir unterhalten uns ja gerade eigentlich die ganze Zeit über irgendwelche Luftschlösser, die beim genauen Hinsehen lautstark verpuffen und dann eine Menge übel riechende Luft hinterlassen. Aber nein, das kann Merz ja nicht nur machen, weil er noch denkt, dass er damit AfD-Wählerinnen für sich gewinnen kann. Nein, der kennt ja die ganzen Studien dazu, dass das alles nichts bringt und nur eine Politik mit eigenen Inhalten helfen würde und man sonst die Menschen einfach weiter in die Arme der AfD treibt. Das muss er doch wissen. Vielleicht sollte er einfach mal mein neues Buch lesen.
Werbung.
Ich weiß ja nicht, Herrn, was ihr so denkt, wenn ihr euer Licht anschaltet. Ich meine, es ist Winter, Januar, da ist es meistens ein bisschen dunkel. Und wir schalten morgens das Licht an, wenn wir aufstehen. Und nachmittags, wenn wir nach Hause kommen, müssen wir es auch schon wieder anmachen, weil sich ja fast alles ja nur im Dunkeln zuträgt. Und dann ist draußen auf jeden Fall hier bei uns in Bielefeld ganz schön wenig Sonne. Und ich frage mich an dieser Stelle immer, Mensch, was ist denn das eigentlich für ein Strom, den wir hier haben, wenn ich schon so oft das Licht anmache? Und ihr wisst es, und wenn ihr diesen Podcast ja schon länger hört, wisst ihr, dass einer meiner liebsten Werbepartner Naturstrom ist. Das ist mein absoluter Lieblings-Ökostromtarif. Bei Naturstrom, da gibt es nämlich 100% deutschen Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser. Und da steckt noch viel mehr drin, denn mit jeder Kilowattstunde des Ökostromtarifs wird nämlich auch der Bau neuer Ökoenergieanlagen gefördert. Und damit gibt es auf der einen Seite eine dauerhaft zuverlässige Versorgung mit erneuerbarer Energie. Und man tut einfach richtig was für den Klimaschutz. Und ich finde es wirklich so genial. Ich bin seit 10 Jahren bei Naturstrom und liebe es wirklich sehr. Wir haben nur gute Erfahrungen damit gemacht. Und für mich ist es auch so ein bisschen was, und das kennt ihr ja vielleicht auch was fürs gute Gefühl, dass man sich darüber Gedanken macht, was man für den Klimaschutz tun kann. Und es ist das Einfachste eigentlich zu sagen, ich wechsle meinen Stromanbieter und ich gehe zu Naturstrom, einem Ökostromanbieter, denn das dauert einfach nur 5 Minuten. Ihr geht einfach auf die Website, füllt das Formular aus, sendet es ab und fertig. Naturstrom erledigt dann alle Formalitäten, auch die Kündigung bei eurem bisherigen Anbieter für euch. Und das wäre natürlich nicht einer meiner liebsten Kooperationen, wenn es nicht auch ein super Extra gibt. Wenn ihr jetzt auf naturstrom.de/informantin geht, dann könnt ihr euch 30 Euro Startguthaben sichern für Naturstrom und Naturstrom Ökogas. Also wechselt jetzt auch ihr zu sauberer Ökoenergie mit Naturstrom. Den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch in meinen Shownotes.
Werbung Ende.
Wir schauen weiter in die USA. Auch nach mehr als einer Woche im neuen Amt wird es beim US-Präsident Donald Trump nicht ruhiger. Schon im Wahlkampf hatte Trump ja angekündigt, gegen einen angeblichen Transgender-Wahn vorzugehen. Und dazu hat er versprochen, bereits am ersten Tag im Amt diesen Wahn zu beenden. Letzte Woche in Davos. Auf dem Wirtschaftsgipfel hat er dann klargemacht, dass Amerika wieder ein leistungsorientiertes Land wird. Dazu wird sein Land Maßnahmen durchsetzen, um den diskriminierenden Unsinn in Bezug auf Integration, Gleichberechtigung und Vielfalt abzuschaffen. Das sieht super aus. In dem ersten Schritt, da hat Trump jetzt bereits die Bundesbehörden dazu aufgerufen, innerhalb von 60 Tagen alle Büros für Inklusion und Diversität zu schließen. Dafür sind MitarbeiterInnen in den bezahlten Urlaub geschickt worden und Internetseiten zu Programmen für Gleichberechtigung und Diversität gelöscht worden. Und bereits am ersten Tag im Amt hat er ein Dekret unterzeichnet, mit dem die Regierung auch nur noch 2 Geschlechter, männlich und weiblich, anerkennt. Das Praktische an Trumps Regierung ist, dass sie nur aus Ja-Sagern besteht, und so ist es für ihn natürlich total einfach, dass er sich mit keinerlei Diskussion gerade rumschlagen muss und seine Ideologie auch in den anderen Ministerien Anklang findet. So hat auch der Verteidigungsminister Pete Hegseth am ersten Tag im Amt angekündigt, das sogenannte DEI-Programm zu entfernen. Das steht für Diversity, Equity und Inclusion, also für Vielfalt, Teilhabe und Inklusion. Es war dazu gedacht, dass alle US-BürgerInnen unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder sexuellen Orientierung die gleichen Chancen haben. Dafür wurden auch DEI-Schulungen angeboten, mit denen MitarbeiterInnen lernen sollten, kulturelle Unterschiede am Arbeitsplatz zu überbrücken. Und das Gleichberechtigungsprogramm steht nun vor dem Aus. Daneben wurde dann auch per Dekret verboten, dass im Militär keine Transgender-Menschen mehr dienen dürfen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahmen jedoch zu einer Reihe von Klagen führen werden. Das heißt nicht direkt, dass sie auch wieder rückgängig gemacht werden, aber es ist auf jeden Fall ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber nicht nur in seinen Ministerien hat Trump gerade ganz schön viele Fans mit seinem Anti-Vogue-Kurs, sondern auch bei Meta, Disney, Walmart. Da sind die Maßnahmen für Diversität auch zurückgefahren worden. Das ist ein ziemlich radikaler Kurs, der wieder zeigt, dass sich Trump ganz im Zeichen von Pippi Langstrumpf und den Spruch hatten wir heute schon, die Welt so macht, wie sie ihm gefällt. Das machen ja alle Rechtsextremen und Rechtspopulisten gerade. Und wer ihm gegenüber dann nicht loyal ist, der wird dann halt entlassen. Weiter geht's in die Demokratische Republik Kongo. Dort spitzt sich nämlich gerade im Osten des Landes die Krise weiter zu. Nach eigenen Angaben soll die Rebellengruppe M23 Goma die größte Stadt im Osten von Kongo eingenommen haben. Der Anführer der Congo River Alliance, die auch Teil der M23 sind, hat auch bestätigt, dass Goma eingenommen wurde und hat den dortigen Soldatinnen befohlen, sich bis 3 Uhr zu ergeben. Ja, schon seit dem Völkermord 1994 in Ruanda gilt die Grenzregion im Osten des Kongos als sehr unstabil. Aus der Lage heraus konnte sich die M23 als stärkste bewaffnete Gruppe zeigen und hat bereits 2021 weite Gebiete im Ostkongo erobern können. Und in den letzten Wochen haben sie ihre Kämpfe dann ausgeweitet, sodass laut Angaben der UN 400.000 Menschen vertrieben wurden. Weltweit gilt der Kongo als einer der wichtigsten Produzenten des Erz Coltan, der für die Herstellung von Laptops, Batterien für Elektroautos und Smartphones gebraucht wird. Und die M23 kontrolliert jetzt eben diese Gebiete. Daraufhin hat sich auch der UN-Sicherheitsrat getroffen und sie haben die Lage erörtert und davor gewarnt, dass sich der Konflikt auf die gesamte Region ausweiten könnte. Und die Leiterin der UN-Mission im Kongo, Bintou Keita, hat dem Sicherheitsrat dazu gesagt, Zitat, die Straßen sind blockiert und der Flughafen kann nicht mehr für die Evakuierung oder humanitäre Hilfe genutzt werden. Wir sind in der Falle. Ja, da ist ganz schön viel los. Die Lage ist dramatisch und dass sich jetzt Friedensverhandlungen zwischen Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo als schwierig erweisen, das konnte man bereits 2024 sehen. Unter Vermittlung von Angola sind diese damals gescheitert, da das Treffen zwischen Ruandas Präsident Kagame und dem Präsidenten des Kongos Tshisekedi sehr kurzfristig abgesagt wurde. Wir können jetzt schwer voraussagen, wie es da weitergeht und falls wir Neues erfahren, sprechen wir drüber, denn das scheint ziemlich wichtig zu sein. Und zuletzt zu den wirklich guten Neuigkeiten. Und die kommen dieses Mal aus dem Nahen Osten. Dort hat das israelische Militär den Netzarim-Korridor geöffnet, mit dem monatelang der Süden vom Norden des Gazastreifens geschlossen wurde. Vielleicht habt ihr die Bilder auch gesehen. PalästinenserInnen, die mussten ja in den Süden fliehen und jetzt konnten sie wieder zurückkommen. Und die Mehrheit der 2,4 Millionen EinwohnerInnen, die lebte eben auch in diesem Teil. Und in den ersten Stunden der Waffenruhe, da sind bereits mehr als 200.000 Vertriebene nach Nordgaza und in die Region Gaza zurückgekehrt. Und es ist wirklich, wenn man das auf Bildern sieht, ein langer Strom von Menschen gewesen, die ans Meer gerannt sind, sich gefreut haben und gesagt haben, endlich sind sie wieder zu Hause. Die Hamas allerdings hat die Rückkehr als, Zitat, Sieg für unser Volk bezeichnet und erklärt, dass Israel mit seinen Plänen, das Gebiet zu besetzen, gescheitert ist. Israel sieht die Sache anders. So hat der israelische Verteidigungsminister Katz auf X mitgeteilt, dass die israelische Regierung die Verantwortung trage, die Waffenruhe einzuhalten. Gleichzeitig hat er gedroht, dass jeder und jede, der die Waffenruhe nicht einhalte oder israelische Armee bedroht, dafür zahlen müsste. Und auch wenn die Rückkehr von so vielen PalästinenserInnen geglückt ist, hat sich wieder gezeigt, wie schwierig auch solche Schritte sein können. Denn eigentlich sollte die Rückkehr bereits 2 Tage vorher stattfinden. Es kam aber zu Verzögerungen, weil sich die Hamas und Israel über die Reihenfolge der Geiseln, die freigelassen werden sollten, nicht einig waren. Und dazu kommt auch, dass am Montag, am Tag We Remember, wo wir alle über den Holocaust gesprochen haben, die Hamas verkündet hat, dass 8 dieser Geiseln tot sind. Wie es mit Israel weitergeht, hängt auch von Donald Trump bzw. den USA als wichtigster Partner ab. Laut israelischen Medien wird es zu einem Treffen von den beiden am Samstagabend kommen. Donald Trump hat bereits vorgeschlagen, dass PalästinenserInnen statt in den Gazastreifen in die Nachbarländer Jordanien und Ägypten umgesiedelt werden könnten. Der Vorschlag allerdings, der sorgt natürlich für Kritik. Die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas hat angemerkt, dass die Palästinenserinnen bereits viel durchmachen mussten und sie ebenso wie die Israelis Frieden verdient haben. Dabei hat sie die Position der EU für eine Zwei-Staaten-Lösung noch einmal bekräftigt. Und auch die betroffenen Länder sind nicht begeistert von Trumps Idee. Der Präsident der Palästinenserinnen Abbas sowie Ägypten und auch Jordanien, die haben bereits deutlich gemacht, dass sie sich darauf nicht einlassen werden. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch und vor allem auch über jede Bewertung. Abonniert diesen Podcast, lasst ein Abo da und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn wir haben Wahlkampf und irgendwas passiert gerade immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.